Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's RUBRIK.com.
Es ist der 27. Oktober 1985, ein Sonntagmorgen. In den frühen Morgenstunden klingelt das Telefon bei der Polizei. Es meldet sich die aufgelöste Helga. Sie sagt, sie sei überfallen und entführt worden, mitten in der Nacht, in ihrer eigenen Gastwirtschaft. 2 bewaffnete Männer, 4000 D-Mark aus der Kasse geklaut, eine Flucht. Tatort diesmal, Hakebrügge im Landkreis Cloppenburg. Die Polizei reagiert sofort und eilt zum Tatort. Doch was die Beamten kurz darauf vorfinden, ist kein Raubüberfall. Es ist ein Toter, der Ehemann von Helga. Er wurde im eigenen Bett erschossen, als er geschlafen hat. Während Kinder und der Großvater, die allesamt ebenfalls in dem Haus waren, nichts bemerkt haben. Was ist in der Nacht wirklich passiert? Wer hat geschossen? Über alle Hintergründe in diesem Fall sprechen wir heute in der neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und alle 14 Tage bespreche ich einen Kriminalfall. Und heute bei mir zu Gast ist NWZ-Redakteur Carsten Bickschlag. Moin Carsten.
Ja, hallo. Dass
du mal wieder da bist.
Und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Du bist ja schon alter Hase hier im Podcast.
Wir haben
schon
so langsam.
Einige. Ja, genau. Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, will ich euch noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen inzwischen schon. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Aber jetzt haben wir wirklich einen Fall, der unglaublich spannend ist, weil der auch sehr gut dokumentiert ist, müssen wir sagen, aus den 80er Jahren. Doch bevor wir darüber sprechen, habe ich noch einen Hinweis für euch Hörerinnen und Hörer. Denn schon bald findet die nächste Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten statt. Am Sonntag, den 21. September, bespreche ich um 18 Uhr einen unglaublichen Fall aus der Region. Ich bin mir sicher, ihr alle werdet von dem schon gehört haben, aber wir werden nochmal alle Details beleuchten. Mehr verraten will ich aber an dieser Stelle noch nicht. Diesmal sind wir dann zu Gast im Gorch-Fock-Haus in Wilhelmshaven. Ticket gibt es ausschließlich online unter www.ol.de/tatort-live. Ein Ticket kostet 19,90 Euro und den Link zum Ticketshop findet ihr auch nochmal in den Shownotes dieser Folge. So, nun aber zu unserem Fall Carsten. Eine wichtige Person haben wir am Anfang schon gehört. Es ist Helga. Alle Namen in dieser Folge sind natürlich abgeändert. Sie heißt eigentlich anders. Sie hat am 27. Oktober die Polizei angerufen. Erzähl uns von diesem Telefonat.
Ja, dieses Telefonat oder dieser Anruf bei der Polizei, das ist so der Ausgangspunkt dieser ganzen Geschichte. Sie hat am frühen Sonntagmorgen, es war 27. Oktober 1985, bei der Polizei angerufen, aus Edewecht aus, und hat der Polizei erzählt, sie sei in ihrer Kneipe in Hakebrügge überfallen worden von 2 Männern und die hätten 4000 Euro D-Mark damals erbeutet und sie hätte einen Täter nach Bad Zwischenahn fahren müssen. Also wer hat quasi...
Sie war eine Geisel, mehr oder weniger.
Genau, genau. Sie wurde in Geiselhaft genommen von diesem Mann und wurde quasi gezwungen, ihn nach Bad Zwischenahn zu fahren. Dort sei er dann ausgestiegen und sie sei dann zu ihrer Tochter nach Edeweg gefahren und hätte von dort aus die Polizei angerufen.
Okay, und das war dann dieses Telefonat mit, ihr müsst kommen, da ist was passiert.
Genau.
Vielleicht nochmal kurz vorweg, Hackebrügge sagt mir jetzt nichts, muss ich zugeben. Magst du das mal kurz verorten?
Ja, genau. Hackebrügge liegt im nördlichen Teil des Landkreises Cloppenburg, gehört zur Gemeinde Basel und liegt auch zwischen der Ortschaft Basel und dem Küstenkanal, der B401.
Da war dieses Tanzlokal oder Kneipe oder wie man es auch immer beschreiben möchte, eine Lokalität. So, dann, sie tätigt diesen Anruf, die Polizisten fahren dann nicht zu ihr nach Edeweg, sondern zu diesem Tatort.
Ja,
warum fahren sie dahin?
Genau, sie sind nämlich davon ausgegangen, dass eventuell der zweite Täter noch in dieser Kneipe ist, weil die Lage ja noch nicht ganz klar war. Und dann ist die Polizei dorthin gefahren und ist dann auch so ins Gebäude eingetreten, als sei ein Täter noch im Raum oder im Haus, also mit den gewissen Sicherheitsvorgaben und den gewissen Vorgehen in solchen Fällen, haben dann aber keinen zweiten Täter in der Wohnung oder in dem Gebäudekomplex gefunden. Dafür aber eine tote Person.
Da muss man jetzt aber sagen, die tote Person, der Ehemann, er heißt in dieser Folge Wolfgang, lag jetzt nicht in der Kneipe, sondern das muss ich vielleicht auch mal erzählen, das war ja irgendwie ein zusammenhängender Komplex.
Genau, das ist auch sehr wichtig im Zuge dieser Geschichte. Es gab einen Kneipenraum und so eine Art Diskothek und direkt daran war ein zweites Gebäude, ein ganz normales Wohnhaus. Und der Tote, der Mann dieser Frau, lag im Bett in dem Wohnhaus. Mit einer Kugel im Kopf.
Also Kopfschuss, er war tot.
Genau.
Und das ist dann ja schon irgendwie ungewöhnlich auch für die Ermittlerinnen und Ermittler gewesen.
Ja, genau. Da vor Ort hat gar nichts auf irgendeinen Überfall und Geiselnahme oder so etwas hingedeutet, sondern das Einzige, was vorgefunden war, war halt in einem ganz anderen oder im Nebengebäude ein Mann, der mutmaßlich im Schlaf erschossen worden ist. Und das hat ja eigentlich mit einem Überfall
Selbst beim Raubüberfall passt es halt nicht so richtig ins Bild,
überhaupt
muss man
nicht.
Sagen.
Warum sollte man einen schlafenden Menschen in den Kopf schießen?
Genau, zumal angeblich diese 4.000 Euro ja schon erbeutet worden sind. Warum macht man sich damit nicht einfach, ne?
Genau, und das war halt auch wohl so ein Ausgangspunkt, wo die Polizei sofort Zweifel an der Version hatte, die die Frau erzählt hatte.
In dem Bett, das Opfer, wir nennen ihn ja in diesem Fall Wolfgang für diesen Fall und Helga. Sie hatten zusammen 5 Kinder und 3 davon waren zur Tatzeit auch in dem Haus, in dem Wohngebäude. Die Kinder waren damals 4, 12 und 21 Jahre, sowie der Vater von Wolfgang. Die haben aber nichts gehört, hieß
es. Ja, genau. Und das ist auch so ein Indiz dafür, dass diese Überfallvariante nicht wirklich zählt. Ne? Weil dann hätte es ja vielleicht irgendwelche Kämpfe gegeben oder größere Geräusche oder sonst irgendwas, aber die haben nichts mitbekommen.
So hat dann die Polizei einen Toten mit Kopfschuss, eine Helga, die eine Geschichte erzählt, die zumindest Fragen offen lässt. Ich nehme mal an, mit diesen Fragen wurde sie doch dann auch konfrontiert, oder?
Ja, die Polizei hat sie mit diesen Zweifeln konfrontiert und laut unseren Aufzeichnungen und dem, was unsere Reporter damals so rausbekommen haben, muss sie sehr schnell auch eingeknickt sein und hat dann auch wohl zugegeben, dass diese Version, die sie gewählt hat mit Überfall und Entführung, eine Schutzbehauptung war, um ihr selber für die Tatzeit ein Alibi zu geben.
Warum brauchte sie ein Alibi? Wovon hat sie denn dann gesprochen?
Ja, genau. Das ist jetzt nämlich das, worum es hier im Kern dieses Tatgeschehens geht. Sie hat einen Auftragsmord zugegeben.
Sie hat selber den Auftragsmord erteilt?
Genau.
Für ihren eigenen Ehemann?
Für ihren eigenen Ehemann.
Okay, und hat sie dazu noch ein paar mehr Details genannt? Also muss sie offenbar Komplizen auch gegeben haben und weiteres.
Ja, genau. Sie hat dann auch wohl sehr viel erzählt und hat dann halt auch den mutmaßlichen Täter benannt, den man dann auch noch umgehend dann auch in Untersuchungshaft genommen hat.
Wir nennen diesen Mann für unsere Folge Kurt. Kurt war zu dem Zeitpunkt 24 Jahre alt. Woher kannte sie Kurt?
Laut unseren Informationen gehört er auch mit zum Stammpersonal, kam aus dem Ort Hackebrügge. Ob es jetzt ein Bekannter, direkter Bekannter von ihr war, erschließt sich nicht so ganz, aber er war halt Stammkunde auch in der Kneipe, war dort bekannt und die beiden kannten sich halt.
Waren dann Helga und Kurt die einzigen beiden Personen, die für diesen Fall relevant waren?
Ja, nee, dazwischen geschaltet war wohl noch eine andere Person, die wir in diesem Fall Andreas nennen, auch 24 Jahre alt, auch aus Hackebrügge, der wohl einen engeren Kontakt zu Helga hatte und den Ermittlungen zufolge wohl so eine Art Vermittlerrolle zwischen Helga und Kurt gespielt hat.
Also dass die gar nicht direkt immer in Kontakt stand, sondern
so genau, also das, er hat da wohl immer so ein bisschen dazwischen gehandelt und vermittelt, ja.
Also haben wir jetzt diese drei Personen, die jetzt von der Helga benannt worden sind, die beiden Mittäter, du hast schon gesagt, der Kurt ist dann auch in U-Haft genommen worden. Was ist mit der Andreas passiert?
Ja, dem hat man das wohl alles nicht so richtig nachweisen können. Die Kripo war sich ziemlich sicher, dass er derjenige war, der da maßgeblich auch mit dran beteiligt war an dieser Tat. Aber man konnte ihm keinen direkten Tatzusammenhang nachweisen und deshalb musste man ihn wieder laufen lassen, was der Kripo damals überhaupt nicht gepasst hat.
Sie haben sich da sogar in der Presse zu geäußert mit einem Schlag ins Gesicht für
ja,
uns.
Genau,
also die
genau.
waren offenbar sehr angefressen dazu.
Richtig, richtig.
Dann ist es aber auch so, musst du vielleicht auch nochmal erzählen, die Helga kam dann selber, glaube ich, gar nicht in U-Haft, sondern sie hatte ein anderes Ziel, wo sie hingebracht wurde.
Ja, genau. Also jetzt gehen wir so ein bisschen in den Bereich Mutmaßung. Also sie ist dann eingeliefert worden ins Landeskrankenhaus Wehen, heutige Karl-Jaspers-Klinik, weil sie suizidgefährdet war. Man kann sich vorstellen, und das ist halt der Bereich der Mutmaßung, dass sie erst da das ganze Ausmaß erkannt hat und dementsprechend psychisch sehr angeschlagen war. Man hat vermutet, dass sie sich was antun könnte, auch mit dem Hinweis, dass sie ohnehin eine labile Persönlichkeit gewesen ist. Das hat man ihr später auch attestiert und Medikamentenmissbrauch spielt auch eine Rolle. Also sie war eine wohl sehr labile Person und deshalb hat man gesagt, nee, wir packen sie nicht in Untersuchungshaft, sondern sie kommt in eine Psychiatrie.
Die weiteren Hintergründe zu ihrem Zustand und wie es dazu kommen konnte, sprechen wir auch gleich.
Genau.
Nochmal, es war dann auch noch die Frage, ob sie vermindert schuldfähig ist, das sollte auch noch geklärt werden. Also da war noch ein bisschen was zu klären.
Ja, ja.
Was aber auch noch ganz spannend ist, weil ja die NWZ relativ schnell, ich glaube ein Tag oder zwei Tage nach dem Fall, den ersten Artikel in der Zeitung veröffentlicht hat, da wurde auch schon ein mögliches Tatwerkzeug benannt.
Ja, man hat wohl vor Ort ein Bolzenschussgerät gefunden, mit dem üblicherweise Tiere getötet werden. Ne, Hintergrund ist, dass der Mann, der getötet worden ist, von Hauptberuf Schlachter war und dieses Werkzeug halt vor Ort war. Und im ersten Moment hat die Polizei wohl gedacht, oh, das könnte die Tatwaffe gewesen sein.
Doch, dann gab es eine Obduktion und es kam heraus, Wolfgang, übrigens 50 Jahre zum Tatzeitpunkt gewesen, ist nicht mit dem Bolzenschussgerät getötet worden.
Ja, genau. Man hat ein Projektil in seinem Kopf gefunden von einer kleinkalibrigen Waffe.
Also es passte einfach nicht zu dem Bolzenschussgerät.
Nee, überhaupt nicht, genau.
Genau. Und was ich auch noch erschreckend fand, das Ergebnis der Obduktion hat ja auch nochmal den Tatzeitpunkt ein bisschen genauer.
Ja, das macht die Sache auch noch ein bisschen dramatischer und gruseliger eigentlich. Der getötete Wolfgang soll noch mehrere Stunden gelebt haben, kurz bevor die Polizei um 6 Uhr, 6:30 Uhr eintraf, verstorben ist.
Also es hieß sogar mehrere Stunden, 2 bis 3 Stunden soll er nach Abfeuern des Schusses noch gelebt haben.
Genau, also es ist nicht so ganz klar die zeitliche Abfolge, aber es soll so zwischen 3 und 4 Uhr dieser tödliche Schuss abgegeben worden sein und der Mann ist erst gegen 6 Uhr verstorben an diesen Verletzungen.
Jetzt ist der Punkt, wo wir, glaube ich, mal über Wolfgang und Helga ein wenig sprechen müssen. Du hast schon angedeutet, sie war psychisch angeschlagen, sie galt als suizidgefährdet. Magst du mir erzählen, was man über ihre Ehe weiß?
Also unseren Aufzeichnungen zufolge weiß man, dass die beiden sehr früh geheiratet haben. Ich glaube, sie war gerade 18 oder 19 Jahre alt. Er war 8 Jahre älter. Sehr früh Kinder bekommen haben und es hat sich auch sehr schnell wohl abgezeichnet, dass Wolfgang, also das spätere Opfer, nicht zimperlich mit seiner Ehefrau umgegangen ist. Also es hat wohl sehr viel Gewalt in der Ehe gegeben, sehr viel Demütigung, Erniedrigung, auch von der Schwiegermutter ausgehend. Und es muss ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis gewesen sein.
Genau, er soll gewalttätig ihr gegenüber gewesen sein, geschlagen, Tritte waren wohl fast an der Tagesordnung.
Ja, genau. Also sie hat das später auch öfter mal zu Protokoll gegeben und auch spätere Zeugen, die gesagt haben, das war kein schönes Eheleben und auch kein schönes Leben, was die Frau geführt hat. Gewalt spielte immer eine riesengroße Rolle. Später wurde dann auch bekannt, dass er nicht nur Gewalt gegenüber seiner Frau ausgeübt hat, sondern auch gegenüber seinen Kindern.
Ein Messer nach einer Tochter geworfen, beispielsweise.
Genau, oder den Sohn krankenhausreif geprügelt. Also das muss wirklich eine ganz schlimme familiäre Situation gewesen sein.
Helga hat auch noch davon gesprochen, dass sie halt regelmäßig malträtiert worden ist. Sogar als sie schwanger gewesen sein soll, tritt in den Unterleib. Genau. Also das muss ganz furchtbar gewesen sein.
Ja, das muss ganz schlimm gewesen sein, genau.
Du hattest, glaube ich, auch irgendwo nochmal ein Zitat eines Verteidigers, der dazu auch nochmal, finde ich, das auf den Punkt bringt, was das für ein Mann war.
Also der Anwalt von Helga hat dann in seinem Schlussplädoyer dann auch nochmal die Tat so beschrieben, es sei die Tötung eines Familientyranns gewesen.
Und das trifft es wahrscheinlich sehr gut.
Ja, das glaube ich auch.
Aber jetzt sind wir da stehen geblieben. Man dachte, ein Bolzenschussgerät ist die Tatwaffe, doch sie war es nicht. Man spricht hier über eine kleinkalibrige Pistole. Mhm. Das war schon klar. Mhm. Hat man aber ja erstmal nicht gefunden. Wie ging es dann weiter? Weil das ist ja immer ein ganz zentraler Gegenstand auch für die Geschichte.
Man hat ja Kurt, den Täter, auch vernommen. Er hat alles abgestritten. Er hat eine Version erzählt, wo wir gleich vielleicht nochmal drauf kommen, wo er eher eine Randrolle gespielt hat. Aber in seiner Rollenbeschreibung befand sich auch, dass er derjenige war, der die Tatwaffe hat verschwinden lassen sollen und müssen. Und er hat es so beschrieben, dass er die Tatwaffe in eine Plastiktüte gepackt hat und in den Küstenkanal geworfen hat, in Höhe Schwanenburg. Das ist eine kleine Bauerschaft. Direkt am Küstenkanal.
Da ist der Kanal, wieder, über den wir eingangs schon mal kurz gesprochen haben.
Genau, nicht weit entfernt vom Tatort.
So, da will er das reingeworfen haben. Als er das der Polizei gesagt hat, war klar, was die für eine Aufgabe haben.
Genau.
Schauen sich den mal an, den Kanal.
Genau, die haben sich den Kurt geschnappt, sind dann an die Stelle gefahren, wo er behauptet hat, er hätte sie reingeworfen. Und an dieser Stelle haben dann Taucher
der Bundeswehr,
der Marine, Minentaucher, sind dann los und haben dann nach dieser Tatwaffe getaucht.
Hat 2 Tage gedauert und dann kam ein Taucher mit einer Plastiktüte
wieder
hoch.
Genau, der Kurt hatte tatsächlich nicht gelogen, es stimmte. Man hat eine Plastiktüte gefunden und in dieser Plastiktüte befand sich dann eine Waffe.
Und zwar nicht irgendeine Waffe, sondern eine wirklich markante Waffe.
Ja, man kann die jetzt hier so gar nicht so richtig gut beschreiben. Es war eine ganz alte Kipplaufpistole, nennt die sich. Sieht aus wie eine ganz alte Waffe aus dem Western, so ein Colt oder was.
So ein bisschen, ne? Ja, genau, finde ich auch.
Genau. Und mit Kleinkalibermunition und auch noch in eine Hülle gepackt.
So ein Lederhalfter, also ganz markant auch wieder. Ne?
Genau, wo die Polizei davon ausgeht, das kann nur so handgemacht gewesen sein, nur für diese eine Waffe. Also eher so ein Sammlerstück quasi.
Ja, genau, schwer zu beschreiben, aber vielleicht der Hinweis, schaut einfach mal bei Instagram Tatort Nordwesten vorbei, da werdet ihr im Laufe der Zeit die Waffe einmal sehen, damit man vielleicht auch nochmal ein Bild bekommt, was das für eine Waffe war. Also ich habe es vorher so noch nie gesehen.
Ich
so
auch nicht, genau.
Genau, also da hat man schon mal gemerkt, die Patronen passen zu der Schusswunde, bei Wolfgang war klar, das wird die Tatwaffe gewesen sein. Aber das nächste Problem, wem gehörte diese Waffe?
Also im Nachgang hat man auch ganz klar festgestellt, dass das die Tatwaffe war. Aber man wusste nicht, woher. Und Kurt hat da auch nichts weiter sich zu eingelassen. Und daher ist die Polizei an die Öffentlichkeit gegangen und hat diese Bilder der Pistole und dieses Halfters öffentlich gemacht durch die Zeitung, durch die NWZ. Und es hat auch nicht lange gedauert. Da kamen die ersten Hinweise und auch sehr konkreten Hinweise und dann hat man auch den Halter dieser Waffe feststellen können.
Wer war das? Wem gehörte die Waffe?
Die Waffe gehörte einem Jäger, auch aus der unmittelbaren Umgebung, nicht direkt aus Hakebrügge, aber aus dem näheren Umfeld. Auch wohl öfter mal Kunde der Kneipe.
Wir nennen ihn Theo für den Fall.
Wir nennen ihn Theo, genau. Und dem gehört halt diese Waffe.
Kurze Werbung. Kurze Werbung. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Eine der größten Ängsten, die ich ganz persönlich habe, ist, dass bei mir zu Hause eingebrochen wird. Nicht, weil da so viel zu holen ist, sondern ich habe irgendwie einfach Angst vor dem Gefühl, dass jemand in meinen privatesten Dingen herumwühlt. Doch es gibt nicht nur Menschen, die in Häuser einbrechen, sondern auch in dein und unser Online-Leben. Jemand liest deine Nachrichten, verschafft sich Zugriff auf deinen Router, kennt deine Passwörter. Im Vergleich ist das aber ein stiller Einbrecher, ohne Brecheisen oder Dietrich. Es reicht ein Laptop. Auch diese unsichtbare Tür wollte ich verschließen und habe mich daher für NordVPN entschieden. NordVPN schützt meine Online-Aktivitäten vor meinem Internetanbieter und auch vor Hackern, die solche Verbindung überwachen können. Selbst wenn ich in einem Café sitze und dort mit einem öffentlichen WLAN surfe, verschlüsselt NordVPN meine Verbindung. Mit einem NordVPN-Konto können bis zu 10 Geräte geschützt werden, womit auch Smartphones, Tablets und weitere Geräte sicher werden. Seitdem surfe ich total anonym und sicher im Internet, was ehrlicherweise ein sehr beruhigendes Gefühl ist, das kann ich euch sagen. Ich habe es mit meinem Smartphone eingerichtet. Das war wirklich super easy, man braucht keine Vorkenntnisse und das alles hat keine 3 Minuten gedauert. Ich bin wirklich total überzeugt davon und nutze es, wie gesagt, auch selbst. Unter dem Link nordvpn.com/nordwesten bekommt ihr sogar noch einen exklusiven Rabatt. Mit dem Code Nordwesten, Nordwesten dabei kleingeschrieben, gibt es zudem noch 4 extra Monate obendrauf. Und das alles ist auch noch total risikolos, denn ihr habt auch noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Werbung Ende. Aber das war jetzt keine Waffe, die man als Jäger jetzt so braucht, weil das war eher wirklich ein Liebhaberstück.
Ja, da ist von auszugehen, das hat mit Jagd nichts zu tun,
diese Waffe. Also man kommt zu Theo, sagt hier, diese Waffe ist im Zusammenhang mit einem Mordfall jetzt in Verbindung. Mhm. Was sagt Theo dann zu diesen, ja auch Anschuldigungen natürlich?
Ja, also man hat ihn auch in Gewahrsam genommen. Also man hat ihn nicht nur befragt zu der Waffe, sondern man ist davon ausgegangen, dass er direkt irgendwie mit dieser Tat in Verbindung steht und hat ihn dann auch in Haft genommen und zu dieser Waffe befragt. Und seine Version der Geschichte ist, dass man ihm sie geklaut hat, Wochen vor der Tat.
Ach so, dass er da quasi gar nichts mit am Hut hat. Weil genau. Man muss auch sagen, bei der Waffe gab es halt keine Fingerabdrücke. Man konnte jetzt wer die zuletzt vielleicht in der Hand hatte.
Genau. Und er hat halt die Version erzählt, dass sie ihm geklaut worden ist.
So, und damit war er vermeintlich, so hat er gehofft, aus dem Schneider. Mhm. Doch dann kommen wir jetzt ja auch so langsam mal zum Prozess. Mhm. Trotzdem hat ja die Staatsanwaltschaft Anklage gegen alle 4. Also wir reden über Helga, Kurt, Andreas und Theo, die saßen alle 4 auf der Anklagebank wegen diesem Mordkomplott, Anstiftung zum Mord oder was auch immer. Mhm. Und dann ist ja immer noch die Frage, wer hat geschossen, weil das war eine natürlich sehr zentrale Frage, wo keiner von denen die Hand gehoben hat und gesagt, ich war's.
Mhm. Genau, also jeder hat Beteiligungen abgestritten. Das Einzige, was klar war, war, dass die Frau zugegeben hat, dass sie den Mord in Auftrag gegeben hat. Das war die Ausgangslage. Alles andere.
Sehr unterschiedlich, ne?
Sehr unterschiedlich, sehr durcheinander, sehr schwer zu unterscheiden, wer nun mit wem irgendetwas geregelt hat oder vermittelt hat.
Dann wollen wir vielleicht einmal die einzelnen Varianten durchgehen, weil ich glaube, da kann man vielleicht ein bisschen besser ableiten.
Genau, das vielleicht am einfachsten, ja.
Genau, also du hast schon gesagt, die Helga ist ja auch die Erste, die überhaupt von diesem Mordkomplott gesprochen hat. Was war denn ihre Version vor Gericht?
Ja, ihre Version war, dass sie verzweifelt war aufgrund ihres Verhältnisses zu ihrem Mann und der Gewalt und sie könne es nicht mehr ertragen und eine Trennung sei für sie gar nicht so richtig in Frage gekommen, weil sie nicht wusste, wohin mit sich und ihren Kindern und sie hatte ja nichts und da hat sie sich auch nicht getraut, sich zu trennen, weil sie auch Angst hatte vor ihrem Mann, auch nach der Trennung und da war wohl auch nur die einzige Lösung, ihn um die Ecke zu bringen, um das mal so salopp zu formulieren.
Und man kann vielleicht auch noch mal an dieser Stelle sagen, es war ja nicht mal der erste Versuch.
Genau, das kommt nämlich noch erschwerend dazu. Dieser Vorwurf stand da auch im Raum, dass sie damals schon einen Mordauftrag im weitesten Sinne in Auftrag gegeben hat. Da spielt jetzt dieser Andreas wieder eine Rolle, mit dem sie angeblich dann abgemacht hat, hier kümmere dich mal um ihn oder was.
2 Jahre vor der Tat.
Zwei Jahre davor. Und da soll sie auch Geld gezahlt haben oder einen offenen Deckel dann in den Müll geworfen haben und sagen, hier, ne, ich schmeiß den Deckel weg. Da waren ein paar hundert D-Mark drauf verzeichnet und du kümmerst dich drum.
Und was sollte er genau machen?
Ja, ich glaube, so genau wusste sie das gar nicht, aber kurz Zeit später waren die Bremsschläuche vom Auto von Wolfgang durchgeschnitten und nur durch Glück und Zufall ist nichts Schlimmeres passiert, weil dem Wolfgang das sehr, sehr früh schon aufgefallen ist, dass da was nicht stimmte, hat das dann zur Anzeige gebracht und sofort war auch dieser Andreas im Visier, aber man konnte ihm dann nicht schlussendlich eine direkte
Beteiligung
da nachweisen, ja.
Also das wurde dann einfach auch eingestellt, die Ermittlung, das Verfahren, niemand wurde deswegen verurteilt.
Genau.
Wolfgang, sagtest du, ist ja auch noch glimpflich davongekommen. Mhm. Ich glaube, er ist mit seinem Auto irgendwie gegen eine Wand gerollt.
Ich glaube, er ist einfach nur beim Rückwärtsfahren, hat er gemerkt, oh, da stimmt was nicht, und dann gegen die Wand gerollt. Ne? Ja. Aber das ist halt auch schon mal so ein Indiz dafür, was dann später folgte, ne, dieser erste Auftrag. Und man muss dann auch sagen, unseren Aufzeichnungen zufolge war es auch wohl ein dorfbekanntes Thema, ne, dass sie wohl öfter mal darüber gesprochen hat, öffentlich, dass sie am liebsten ihren Mann umbringen lassen wollte oder sowas. Also das war jetzt kein großes Geheimnis.
Eher ein offenes Geheimnis.
Ja, so, ne? Genau. Ja, ne, also weiß natürlich, man weiß nie genau, was da dann hintersteckt hinter solchen Aussagen. Jetzt weiß man es, dass es sehr ernst war, weil sie wohl auch sehr verzweifelt war. Aber da zeichnete sich schon die Tragödie schon ein paar Jahre vorher ab.
Dann hatte sie ja Kurt, glaube ich, vor allem als Mittäter, als Schütze auch benannt. Was war denn seine Version dann vor Gericht? Was hat er gesagt?
Ja, Kurt spielt da irgendwie eine seltsame Rolle. Aus seiner Sicht erzählt er da eine Geschichte, die nur schwer zu glauben ist. Angeblich hat dieser Andreas ihm eine Waffe überreicht vor der Tat. Dann ist er mit dieser Waffe und vermummt in die Kneipe eingestiegen durch ein Fenster, das die Frau Helga vorher offen gelassen hat. Dann soll er in der Kneipe oder in der Wohnung, das ist nicht ganz klar, die Waffe der Frau überreicht haben, aber mit den Hinweisen, mach das bitte nicht.
Er wollte sie noch davon abbringen.
Er wollte sie noch davon abhalten, so seine Version. Und anschließend nach der Tat soll er die Waffe dann wieder an sich genommen haben und dann halt in den Kanal geworfen haben. Also er war mittendrin, außer beim Schuss abgeben, sagt, das war ich nicht.
Er sagt, er war nicht der Schütze, aber hat er schon mitgewirkt, das hat er dann schon gesagt.
Genau, das hat er zugegeben, und nach seiner Version muss er dann ja auch live bei der Tötung dabei gewesen sein, aber er hätte nicht geschossen, sondern Helga hätte geschossen.
Aber klingt, finde ich, jetzt auch nachbetrachtet so ein bisschen komisch, die Version, von wegen eingestiegen und so, das hätte man ja auch alles viel leichter übergeben können. Also es hätte ja einfach Tür auf, rein und wie auch immer.
Ach, na klar.
Vorfällt. Also
na
das klingt klar. Irgendwie ein bisschen.
Ja.
Also.
Ja, das ist eine Version, die ist nicht sehr gut ausgedacht.
Ja. Hm? Dann gibt es ja noch Andreas, der als Vermittler von Helga benannt wurde. Was hat er gesagt?
Ja, er fühlte sich komplett unschuldig, wenn man das so mitbekommen hat aus den Prozessunterlagen. Seine einzige Rolle sei gewesen, dass er von Helga eine Tüte in die Hand bekommen hat. Er wüsste angeblich nicht, was da drin war, und hätte die dem Kurt überreicht. Punkt.
Das war alles?
Das war alles. Er wüsste auch nicht, was in der Tüte gewesen sei. Er hätte halt nur von Helga was bekommen und hätte das an Kurt überreicht. Geben. Punkt.
Okay, das war seine Aussage dazu. Er wusste nicht, dass eine Pistole drin ist, wofür die war und so weiter
und so fort.
Nee,
gar nicht. Er hätte keine Ahnung gehabt und hätte auch mit allem nichts zu tun gehabt. Ja. Genau.
Und dann gibt es ja noch den Jäger Theo.
Theo hat behauptet, ihm sei die Waffe aus seinem Auto gestohlen worden. Und daher wüsste er auch nicht, was später damit passiert ist oder sonst irgendwas. Und fühlte sich dann auch nicht berufen, da irgendwie weitere Einlassungen zu machen.
Okay, das waren jetzt die vier Versionen der Angeklagten. Dann gab es natürlich viele Zeugen, auch die Kinder von Helga waren vor Gericht. Die haben teilweise Details noch dazu gesagt, was sie so in der Kneipe erlebt haben, aber auch ganz viel natürlich drüber gesprochen, wie das Familienleben war. Und haben eigentlich alles bestätigt, was auch die Helga erzählt hat.
Ja, genau.
Und dann irgendwann nach mehreren Zeugen, die da auch noch irgendwelche weiteren Details genannt haben, kam es ja zu einem Urteilsspruch.
Genau.
Fangen wir vielleicht mal hinten an, bei Jäger Theo, der ja angeblich die Waffe verloren bekommen hat oder irgendwie geklaut worden ist. Was war sein Urteil?
Genau, also bei dem Theo, dem die Tatwaffe gehörte, da ist das Gericht zu der Annahme gekommen, dass es durchaus möglich sein könnte, dass ihm das Tatwerkzeug gestohlen worden ist. Er ist nämlich schlussendlich nur für ein Jahr auf Bewährung verurteilt worden, aber nicht wegen Tatbeteiligung, sondern wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Weil nicht richtig verschlossen war.
Ja, vermutlich. Ja. Und man hat ja auch solche Waffen nicht einfach offen dann mitzuführen.
Im Auto rumliegen.
Genau. Und wenn das dann auch noch solche Auswirkungen hat, ich weiß nicht.
Okay, also er kam ja noch relativ glimpflich davon. Ja. Kommen wir jetzt mal zu Andreas, den Vermittler, der ja angeblich nur den Beutel weitergereicht haben will.
Ja, genau. Also da sieht man, er hat eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren bekommen. Und Daran ist auch zu erkennen, dass der Richter seine Rolle doch zentraler verortet hat, als er den weismachen wollte. Also der hat wohl eine zentrale Rolle als Vermittler gespielt. Er wird auch ganz häufig als Vermittler benannt und hat wohl wirklich dann zwischen Auftragsgeberin und Täter immer wieder zentralen Einfluss genommen.
Helga sprach, glaube ich, auch davon, dass beide, also sowohl Andreas als auch Theo, sie unter Druck gesetzt hätten und da wohl auch mittreibende Kräfte gewesen sein sollen.
Genau, da weiß man nicht, ob es jetzt ein Manöver von ihr war, um sie so ein bisschen besser dastehen zu lassen. Sie hat behauptet, sie hat wohl offen über einen Mordauftrag irgendwie mal fabuliert und sie hätten dann aber das auch ernst genommen und sie weiter gedrängt und da aus dieser Nummer sei sie dann irgendwie nicht wieder rausgekommen. Aber daran erkennt man auch, dass Andreas und Kurt nicht auch nur so Zufallsleute waren, sondern die waren halt in der Kneipe bekannt. Man hat denen auch unterstellt, dass sie nach dieser Tat dann irgendwie noch besser beteiligt werden an der Kneipe. Das ist aber dann nicht weiter ausgeführt worden. Aber man hat ihnen dann so ein bisschen auch Habgier unterstellt.
Dann kommen wir auch mal zu Kurt, der ja gesagt hat, ich habe nur die Waffe abgegeben und weggeworfen. Ja. Hat das Gericht auch nicht so gesehen.
Nein, null. Also die haben dem das überhaupt nicht geglaubt, sondern die sind von Anfang an davon ausgegangen, dass er der Täter war. Und alle Aussagen und alle Beweise, die sie zusammengeführt haben, da sind sie zu dem Schluss gekommen, dass er der Täter war und hat entsprechend auch eine lebenslange Haftstrafe bekommen.
Lebenslang für ihn und jetzt natürlich Helga, die als Initiatorin mit schon galt für diesen Auftragsmord. Es gab auch übrigens noch einen Gutachter, der sie auch noch mal begutachtet hat. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz ein bisschen was sagen und dann auf ihr Urteil zu sprechen kommen.
Ja, genau. Der Gutachter hat ihr erhebliche verminderte Schuldfähigkeit zugesprochen. Spricht nicht gerade so sehr für sie, aber er hat an ihr festgestellt, eine Minderbegabung, organische Hirnschäden, eine ständige Stresssituation und auch einen laufenden Medikamentenmissbrauch. Gepaart mit den Gewalterfahrungen hat er gesagt, dass sie nicht voll schuldfähig sein kann.
Trotzdem war ja noch ein anderer Punkt, der dann wieder ein bisschen strafverschärfend hinzukam.
Ja, ich nehme das mal vorweg. Helga hat eine 12-jährige Haftstrafe bekommen. Da ist nämlich das Gericht dieser vollen Schuldunfähigkeit nämlich nicht gefolgt, sondern sie haben noch den Aspekt mit reingebracht, dass es sich hier auch um Habgier handeln könnte seitens der Auftraggeberin, weil sie dann alleinige Besitzerin dieser Kneipe und Immobiliengeschichte wäre und die Lebensversicherung von 60.000 D-Mark einkassiert hätte. Und dieser Aspekt Habgier ist Teil dann eines Mordmerkmales und daher auch wohl die hohe Haftstrafe. Ihr Anwalt selbst hatte damals 5 Jahre gefordert und da sind 12 Jahre trotz verminderter Schuldfähigkeit schon eine Menge.
Ja, absolut. Und das, ne, obwohl natürlich ihre persönliche Geschichte sehr, sehr traurig ist. Das darf man auch nicht vergessen, was sie da über Jahre, Jahrzehnte natürlich erlebt haben muss. Ja. Das war
rechtfertigt natürlich keinen Mord.
Nein, absolut aber nicht. Aber es muss die Hölle für sie gewesen sein.
Wir schließen damit die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Auftragsmorde sind eine besonders perfide Form des Tötungsdelikts. Denn hier wird die Verantwortung nicht nur verdrängt, sondern ausgelagert. Helga drückt nicht selbst ab, sie gibt den Auftrag. Und doch bleibt sie natürlich die eigentliche Urheberin der Tat. Juristisch macht es übrigens auch keinen Unterschied, ob der Finger im Abzug sitzt oder ob man jemanden dafür bezahlt. Die Schuld bleibt die gleiche. Moralisch aber wirft diese Form des Mordes natürlich besondere Fragen auf. Wie weit muss Verzweiflung, Hass oder Berechnung gehen, damit ein Mensch nicht nur den Tod des anderen will, sondern ihn auch aktiv in fremde Hände legt? Dieser Fall zeigt, wer einen Mord in Auftrag gibt, versucht, die Tat auf Distanz zu halten. Aber am Ende holt die Verantwortung jeden ein.
Carsten, vielen lieben Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Ja, sehr gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr heute wieder dabei wart bei dieser Folge von Tatort Nordwest. Wenn ihr mögt und diesen Podcast vielleicht unterstützen wollt, dann sind wir dankbar für jede positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Empfehlt uns gerne weiter an Freundinnen, an Freunde, Bekannte, Familie, wen auch immer ihr da im Kopf habt. Das hilft uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tschüss.
Hey, Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18-plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.